Alte religiöse Gewohnheiten geben Menschen Halt und können doch zu unsichtbaren Mauern werden, wenn Gott Neues tun will. In der Geschichte von Petrus und dem Haus des Cornelius prallen tief verwurzelte jüdische Traditionen auf Gottes überraschende Weite. Das Evangelium sprengt die Grenzen der Beschneidung und erreicht Menschen, die bis dahin als unrein galten. Gerade in diesem Ringen der ersten Christen mit Gottes weiterem Schritt fällt ein helles Licht auf eine zentrale Frage: Wie führt Gott aus Schatten und Formen in die lebendige Wirklichkeit seines Lebens? Busse zum Leben, mehr als Vergebung. Wenn in Apostelgeschichte 11 berichtet wird, dass die Brüder in Jerusalem sich schließlich beruhigen und sagen, dann hat Gott also auch den Nationen die Busse gegeben zum Leben, schimmert darin eine Entdeckung durch, die größer ist als die Überwindung eines kulturellen Vorurteils. Sie erkennen, vielleicht zögerlich, dass Gott den Heiden nicht nur Vergebung zugesteht, sondern sie in dieselbe Sphäre des göttlichen Lebens hineinzieht, in der sie selbst stehen. Das Wort Leben bezeichnet hier nicht bloß verlängerte Existenz oder eine bessere Moral, sondern jenes ewige Leben, von dem Johannes sagt, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Busse zum Leben bedeutet, Gott ruft Menschen aus einem Zustand heraus, in dem sie dem Leben Gottes entfremdet sind, verfinstert, weil sie dem Leben Gottes entfremdet sind und schenkt ihnen wirkliche Teilhabe an seinem eigenen, unzerstörbaren Leben. In Apostelgeschichte 11,18 heißt es, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Busse gegeben zum Leben. In diesem Vers ist das griechische Wort für Leben Zoe und bezieht sich auf das ewige Leben, das Leben Gottes, das ungeschaffene, unzerstörbare Leben, das Christus selbst ist, die eigentliche Verkörperung des Dreieinen Gottes, als der lebengebende Geist, dessen Leben der Geist ist, das von den Gläubigen durch ihren Glauben in Christus nach der Busse zu ihrer vollständigen Errettung empfangen wird. So wird Busse zu mehr als einem inneren Bedauern über falsches Verhalten. Sie ist ein göttlich gewirktes Umkehren, bei dem der Mensch aus der Atmosphäre des geistlichen Todes hinübertritt in die Gegenwart dessen, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wirklichkeit und das Leben. In der Tiefe bedeutet Busse, dass Gott unsere Blickrichtung, unsere inneren Maßstäbe, unseren vertrauten Umgang mit uns selbst verändert, um uns an Christus zu binden, der selbst die Auferstehung und das Leben ist und als Christus unser Leben in uns wohnen will. Darum ist Busse nicht der Preis, den der Mensch bringt, damit Gott ihm vergibt, sondern das Werkzeug, durch das Gott unser Inneres so wendet, dass wir fähig werden, sein Leben zu empfangen. So verstanden verliert Busse ihren drohenden Klang und wird zu einem hoffnungsvollen Wort. Gott lässt den Menschen nicht in seinem alten Leben, er öffnet ihm einen Weg in sein eigenes Leben hinein. Wo dieses Leben ankommt, bleibt es nicht theoretisch. Es beginnt, Finsternis aufzulösen, verhärtete Bereiche unseres Herzens weich zu machen und Beziehungen zu durchdringen. Es lohnt sich, vor Gott ehrlich zu werden, weil hinter jeder von ihm gewirkten Umkehr nicht nur Vergebung, sondern ein neuer Abschnitt in der Geschichte seines Lebens mit uns wartet. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Busse gegeben zum Leben. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Busse zum Leben bewahrt davor, an der Oberfläche der Vergebung stehen zu bleiben und das eigentliche Geschenk Gottes zu verfehlen. Wer merkt, wie Gott ihn innerlich von alten Sicherheiten und toten Gewohnheiten löst, darf darin nicht nur Verlust sehen, sondern den Beginn eines tieferen Hineingenommenseins in Christus. Diese Sicht entlastet von dem Druck, sich selbst durch Reue verbessern zu müssen, und lenkt den Blick auf den Dreieinen Gott, der in Christus und durch den Geist sein Leben in uns hineinwirkt. So wird jede echte Umkehr, auch wenn sie schmerzlich ist, zu einem Schritt weiter hinein in das unerschütterliche Leben, das Gott aus reiner Gnade teilt. Vom Schatten zur Wirklichkeit im Geist. Die Apostelgeschichte lässt sich lesen wie ein großes Tor, das zwischen Gottes alter und seiner neuen Haushaltung aufschwingt. Im Hintergrund steht eine Geschichte, die von frühen Seiten der Schrift an in Formen, Opfern, Festen und Ordnungen erzählt wird. Altes Testament bedeutet in dieser Hinsicht, Gott arbeitet mit seinem Volk durch Sinnbilder, Figuren und Schatten, er legt Spuren aus, die auf etwas Kommendes hinweisen, ohne dass die Wirklichkeit selbst schon sichtbar ist. Mit der Menschwerdung des Dreieinen Gottes, mit der Empfängnis und Geburt Jesu, beginnt dieses noch nicht in ein Jetzt überzugehen. In ihm tritt die Wirklichkeit aller Vorbilder auf. Er ist das wahre Passahlamm, der wahre Tempel, der Hohepriester, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Was Gott zuvor im Schatten berührt hat, nimmt nun Gestalt an in einer Person, die unter Menschen lebt. Gottes Anordnung im Alten Testament bestand ganz aus Sinnbildern, Figuren, Schatten und Prophezeiungen. Mit anderen Worten, die Anordnung Gottes im Alten Testament war nicht in Wirklichkeit, sondern ein Schatten, der auf seine Erfüllung wartete. Als der dreieine Gott in der Fleischwerdung ein Mensch wurde, begann die Überführung vom Schatten zur Wirklichkeit. Alles in Gottes alter Haushaltung oder Anordnung war ein Schatten, aber in Gottes neutestamentlicher Anordnung haben wir Wirklichkeit. Diese Überführung vom Schatten zur Wirklichkeit begann mit Gottes Fleischwerdung, das heißt mit der Empfängnis Jesu, und wurde am Tag der Pfingsten mit der Ausgießung des ökonomischen Geistes vollendet. Doch die eigentliche Wende im Erleben der Glaubenden markiert die Ausgießung des Geistes. Jesus verheißt seinen Jüngern, doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Am Pfingsttag vollendet Gott diesen Übergang, indem der vollendete, allumfassende, lebengebende Geist ausgegossen wird und die Jünger in eine neue Wirklichkeit hineinversetzt. Sie sind nicht mehr eine religiöse Gruppe, die an einem Ort versammelt ist, sondern der Leib Christi, in dem derselbe Geist in allen wohnt. Besonders die Vision des leinenen Tuches und das Ereignis im Haus des Cornelius machen deutlich, dass diese neue Haushaltung nicht an äußeren Abgrenzungen festhält. Gott erklärt für rein, was bisher als unrein galt, und bezeugt es, indem er den Heiligen Geist auf Heiden fallen lässt, so wie am Anfang auf die Jünger. So lernen die ersten Christen, dass Gottes Weg von äußerlichen Markierungen hin zu einer inneren Wirklichkeit führt, nicht Beschneidung oder jüdische Bräuche definieren sein Volk, sondern Christus als ihr Leben im Geist. Wer diesen Übergang sieht, entdeckt darin nicht nur eine heilsgeschichtliche Linie, sondern auch einen Spiegel für das eigene Glaubensleben. Es ist möglich, im neuen Bund äußerlich zu stehen und innerlich doch noch von Schatten bestimmt zu sein, von Formen, Gewohnheiten, frommen Mustern, die sich verselbstständigt haben. Gottes Ziel ist jedoch, dass Christus selbst zur Wirklichkeit unseres Glaubens wird, als Gegenwart, als Leben, als innerer Inhalt. Wo der Geist Raum gewinnt, lösen sich starre Grenzen, verhärtete Vorstellungen werden durchbrochen und vertraute Sicherheiten verlieren ihre absolute Bedeutung. Zugleich wächst eine neue Gewissheit, der Gott, der sein Volk aus den Schatten herausgeführt hat, wird auch in unseren Biografien nicht beim Vorläufigen stehen bleiben. Er führt weiter, hinein in eine gemeindliche und persönliche Wirklichkeit, in der der lebengebende Geist das Entscheidende ist und in der Christus selbst unser Maßstab, unsere Kraft und unsere Freude wird. Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Weg vom Schatten zur Wirklichkeit im Geist ermutigt dazu, den Glauben nicht auf äußere Strukturen oder fromme Gewohnheiten zu gründen, sondern auf die lebendige Gegenwart Christi. Wenn altvertraute Formen an Gewicht verlieren oder in Frage gestellt werden, muss das kein Verlust an Glauben bedeuten, sondern kann Ausdruck von Gottes Voranführen sein. Wer sich von ihm in diese tiefere Wirklichkeit hineinführen lässt, erfährt, dass der Heilige Geist nicht nur Lehrsätze bestätigt, sondern selbst die Kraft ist, in der Christus als Inhalt unseres Lebens und der Gemeinde erfahrbar wird. Petrus, die Beschneidung und Gottes beharrliches Vorangehen. Apostelgeschichte 11 beginnt mit einer Spannung, die erstaunlich aktuell wirkt. Während in Caesarea Heiden den Heiligen Geist empfangen haben, reagieren die Brüder in Jerusalem reserviert, die aus der Beschneidung machen Petrus Vorwürfe, nicht weil er falsche Lehre gebracht hätte, sondern weil er bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und mit ihnen gegessen hat. Hier zeigt sich, wie tief eine von Gott gegebene Ordnung, die Beschneidung als Bundeszeichen, sich verselbstständigt hat. Was einst Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk war, ist zur Grenze geworden, die andere von diesem Volk fernhält. Paulus beschreibt später, wie diese äußere Verordnung, losgelöst von ihrem inneren Sinn, zur Zerschneidung wird und das Evangelium behindert. Die Beschneidung war eine äußere Verordnung, die die Juden von ihren Vorvätern geerbt hatten, beginnend bei Abraham, und die sie von den Nationen unterschied und von ihnen absonderte. Sie wurde zu einer toten, traditionellen Förmlichkeit, zu einem bloßen Zeichen am Fleisch ohne irgendeine geistliche Bedeutung, und sie wurde zu einem großen Hindernis für die Ausbreitung von Gottes Evangelium gemäß seiner neutestamentlichen Ökonomie. Petrus steht mitten in diesem Ringen. Er kennt den Auftrag des Herrn, Zeuge bis ans äußerste Ende der Erde zu sein, und doch schreckt er zunächst zurück, als Gott ihn über die gewohnten Grenzen führt. Seine spontane Antwort auf die himmlische Stimme lautet, keineswegs, Herr. In diesem Widerspruch, Herr und doch keineswegs, bündelt sich die Spannung zwischen alter Prägung und Gottes neuem Handeln. Bemerkenswert ist, wie Gott damit umgeht, er wiederholt die Vision, sendet fast gleichzeitig die Männer aus Caesarea und lässt den Geist deutlich zu Petrus reden, der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Und er sorgt dafür, dass 6 Brüder mitreisen, die später als Zeugen in Jerusalem auftreten. Gottes Beharrlichkeit mit Petrus wird zur Grundlage dafür, dass eine ganze Gemeinschaft von Judenchristen ihren Horizont erweitert und schließlich bekennen kann, dass Gott den Nationen Busse zum Leben geschenkt hat. Diese Geschichte zeigt eine zarte und zugleich entschlossene Seite des göttlichen Handelns. Gott übergeht die tief sitzenden Gewohnheiten seiner Diener nicht, aber er ordnet sie seiner größeren Absicht unter. Auch Petrus selbst bleibt ein Lernender, später muss Paulus ihn in Antiochia zurechtweisen, weil er aus Furcht vor Menschen die Tischgemeinschaft mit Heidenchristen wieder aufgibt. Das mindert nicht seine Berufung, macht aber deutlich, wie lang der Weg sein kann, bis Gottes neue Haushaltung unser Denken durchdrungen hat. Dass Gott gerade einen so tastenden, hin- und hergerissenen Menschen gebraucht, um einen entscheidenden Schritt in der Ausbreitung des Evangeliums zu vollziehen, ist tröstlich. Es bedeutet, unsere Begrenztheit, unsere langsame Lernfähigkeit und unsere Rückfälle sind für ihn kein Hindernis, seine Linie durchzusetzen. Wo er spricht, bestätigt und widerspricht, wächst inmitten von Widerständen doch nach und nach die Einsicht, die in Jerusalem ausgesprochen wird, und mit ihr eine neue Freiheit für das Evangelium. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm. Und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Petrus und die Brüder in Jerusalem halten uns einen Spiegel vor, Gottes Weg nach vorn kollidiert oft mit dem, was uns lieb, heilig und vertraut ist. Dass er dennoch mit großer Geduld und zugleich unbeirrbar vorangeht, nimmt dem inneren Ringen nicht die Schwere, aber es schenkt Zuversicht. Es ist kein Widerspruch, zugleich verunsichert zu sein und sich von Gott weiterziehen zu lassen. Gerade in solchen Übergangszeiten kann der Blick auf Gottes Beharrlichkeit mit Petrus ermutigen, dem Reden des Geistes mehr Gewicht zu geben als unseren eingeübten Grenzen, im Vertrauen darauf, dass er auch unsere Halbschritte in seinen großen Weg mit hineinwebt. Herr Jesus Christus, danke, dass du die engen Grenzen unserer Vorstellungen sprengst und uns Busse zum Leben schenkst, das aus Gott ist. Du siehst, wie sehr uns alte Muster und Ängste festhalten können, und doch gehst du liebevoll und beharrlich mit uns weiter, bis wir deinem Wirken nicht mehr im Weg stehen. Stärke in uns das Vertrauen, das dein Geist auch heute führt, reinigt und verbindet, wo Menschen durch Traditionen voneinander getrennt sind. Lass dein unzerstörbares Leben in uns stärker sein als jeder religiöse Stolz und jede Furcht vor Menschen, damit dein Leib aufgebaut und dein Name geehrt wird. Richte unsere Herzen immer neu auf dich aus, den lebengebenden Geist, und erfülle uns mit Freude darüber, dass du Menschen aus allen Völkern in dein Heil hineinrufst. Dir sei Ehre in deiner Gemeinde, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen.